Namaste. Eine Grußformel sowie Grußgeste in Indien und vielen ostasiatischen Ländern. Mahatma Gandhi deutete dieses aus dem Sanskrit stammende Begrüßungswort in folgender Weise: Ich ehre den Platz in dir, in dem das gesamte Universum residiert. Ich ehre den Platz des Lichts, der Liebe, der Wahrheit, des Friedens und der Weisheit in dir. Ich ehre den Platz in dir, wo, wenn du dort bist und auch ich dort bin, wir beide nur noch eins sind. Wer hat schon einmal die Show eines Magiers besucht? Was dort vorgeführt wird, lässt die Zuschauer an ihrem Verstand und ihren Wahrnehmungen zweifeln. Ich kann euch da einiges erzählen, denn ich war vor Jahren einmal Mitglied im deutschen Zauberzirkel. Da verschwinden oder erscheinen Dinge, wie von Zauberhand. Tauben flattern aus augenscheinlich leeren Kisten und manchmal wird sogar ein Mensch mit einer Guillotine enthauptet, nur um sich kurz darauf wieder munter vom Schafott zu erheben. Für einen guten Zauberkünstler ist es anscheinend ein leichtes, unsere Sinne hinters Licht zu führen. Unmittelbar vor unseren Augen ereignen sich Dinge, die aller Logik zu widersprechen scheinen. Wie ist das möglich? Unser Verstand fühlt sich schlichtweg betrogen. Meist reagieren wir auf solche Vorführungen mit hilflosem Staunen so, als wäre ein Wunder geschehen. Im täglichen Leben kommt derartig Seltsames ja nicht vor. Das denken wir zumeist aus der uns bekannten Sicht und Perspektive heraus. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass jedes Ereignis eine Ursache hat. Eine Badewanne läuft über, weil jemand vergessen hat, den Wasserhahn zurückzudrehen. Ist das schon einmal jemandem passiert? Das ist doch im Ergebnis einsichtig und logisch zugleich. Doch welches Geheimnis steckt hinter den Vorführungen des Illusionisten? Wie macht er es, eine Fata Morgana vor unseren Augen zu erschaffen? Arbeitet er mit Lichtspiegelungen? Darauf sind die Wikinger vor 1000 Jahren bereits reingefallen und haben Geisterschiffe gesehen. Oder die Israeliten, die glaubten, dass sich in der Wüste endlose Dünenlandschaften in Seen zu verwandeln schienen. Was haben unser Denken und unser Gehirn damit zu tun? Wer glaubt denn, dass sich Denken lohnt? Natürlich. Aber wir dürfen nicht immer glauben, was wir denken. Unser Gehirn ist darauf trainiert, Strukturen und Ordnung zu erkennen und die Realität nicht eins zu eins abzubilden, sondern zu interpretieren. Das ist eine unglaubliche Leistung, gleichzeitig aber auch ein großer Nachteil, weil unser Gehirn auch dann Strukturen und Ordnung erkennt, wenn es überhaupt keine gibt. Um zu einer eindeutigen Interpretation der Umwelt zu kommen, müssen laut Neurobiologie oftmals Vorannahmen getroffen werden. Und das geschieht in Bildern. Wärme dehnt die Dinge aus. Deshalb sind die Tage im Sommer auch länger? Klingt logisch, ist aber falsch. Deswegen bleibt kritisch und glaubt nicht alles. Wenn die Ampel rot ist, fahrt einfach drüber. Es könnte eine optische Täuschung sein. Dieser Muskel da oben gaukelt uns so einiges vor, was wir als Realität bezeichnen. Gewohnheiten sind zuerst Spinnweben, dann Drähte. Unsere Gewohnheiten bestimmen unsere Sichtweisen und wie sieht das in unserem Alltag aus? Eines Morgens verlasst ihr eure Wohnung und begebt euch motiviert und beschwingten Schritts zu dem Parkplatz, wo euer Auto steht. Der Tag scheint vielversprechend zu beginnen und ihr seid in ausgezeichneter Stimmung. Aber als ihr euch dem Wagen nähert, erblickt ihr einen wildfremden Mann, der auf der Kühlerhaube sitzt und Zeitung liest. Wie reagierst du im ersten Moment, wenn du den Mann siehst? So, wie das bei 9 von 10 Menschen der Fall wäre, wird euer erster Gedanke etwa folgender sein. Was fällt dem Kerl ein, sich auf meinen Wagen zu setzen? Wo verhält er sich? Und du wirst ein jähes Gefühl der Empörung, der Verärgerung über etwas verspüren, was in deinen Augen einen Übergriff auf dein privates Eigentum darstellt. Du bist drauf und dran, diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen und dem Mann Vorhaltungen zu machen. Vielleicht kommt es auch tatsächlich dazu. Wie die Geschichte weitergeht, ist unwichtig. Wesentlich ist dies. Eine ganz harmlose Sache, denn offensichtlich beschädigt der Mann deinen Wagen nicht im geringsten. Die Vorstellung genügt, um in dir eine, wenn auch nur vorübergehende Verstimmung hervorzurufen. Und das, weil jemand es gewagt hat, etwas zu tun, was du sofort missbilligst, als du es entdeckst, obwohl du es selbst als bedeutungslos beurteilen könntest. Aber erst im Nachhinein, wenn du Luft geholt hast, okay? Mit anderen Worten, wir reagieren wie auf Veranlassung von jemandem, der nicht greifbar, aber doch in uns vorhanden ist, der einen Eindruck hinterlässt, einen Knopf drückt und der dich auf diese Weise lenkt und beeinflusst, dich so oder so zu verhalten. Es ist, als hätte man keine Wahl zwischen Pest oder Cholera. Unsere Sichtweisen bestimmen unser Verhalten. Wenn ein kokettierender junger Mann 2 Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint er, es wäre eine Minute. Sitzt er jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint er, es wären 2 Stunden. So jedenfalls definiert Einstein Relativität. Da unsere Netzhaut nur ein zweidimensionales Abbild der Umwelt liefert, muss das Gehirn daraus den dreidimensionalen Raum wiederherstellen. Dabei kann es zu Problemen kommen. Das Gehirn wählt jeweils die Interpretation aus, die aufgrund unserer Erfahrungen am wahrscheinlichsten ist. Der sitzt auf der Kühlerhaube meines Wagens. Angriff, Diebstahl, Intimzone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mein Gott, oh je, jetzt habe ich meinen Geduldsfaden auch noch verloren. Gestern Abend wusste ich und der liebe Gott noch, was ich sagen wollte. Heute weiß es nur noch der liebe Gott. Darin steckt aber eine Chance. Erst einmal muss man den Faden wiederfinden und dann die Perspektive wechseln. Jedes Ding hat 2 Seiten. Auch ein Faden. Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus 2 Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. Was ist die Lösung? Ich nehme einfach eine andere Position an und schaue mir das Ganze vom anderen Ende aus an. Schon habe ich eine neue Perspektive. Eine neue Wahrnehmung und neue Realität entsteht vor meinen Augen. Es gab in Indien den Tempel der 1000 Spiegel. Er lag hoch oben auf einem Berg und sein Anblick war gewaltig. Eines Tages kam ein Hund und erklomm den Berg. Er stieg die Stufen des Tempels hinauf und betrat den Tempel der 1000 Spiegel. Als er den Saal der 1000 Spiegel sah und ihn betrat, sah er plötzlich 1000 Hunde. Er bekam Angst, sträubte das Nackenfell, klemmte den Schwanz zwischen die Beine, knurrte furchtbar und fletschte die Zähne. Und 1000 Hunde sträubten das Nackenfell, klemmten die Schwänze zwischen die Beine, knurrten furchtbar und fletschten die Zähne. Einige Zeit später kam ein anderer Hund, der den Berg erklomm. Auch er stieg die Stufen hinauf und betrat den Tempel der 1000 Spiegel. Als er in den Saal mit den 1000 Spiegeln kam, sah auch er 1000 andere Hunde. Er aber freute sich. Er wedelte mit dem Schwanz, sprang fröhlich hin und her und forderte die Hunde zum Spielen auf. Dieser Hund verließ den Tempel mit der Überzeugung, dass die ganze Welt aus netten, freundlichen Hunden bestehe, die ihm wohlgesonnen sind. Erst die andere Sicht der Dinge bringt andere Dinge in Sicht. Das Haupthindernis für Perspektivenwechsel und das Ändern von Sichtweisen ist nicht intellektueller Natur. Es hat mit Erlebnisqualität zu tun und mit unseren Emotionsmechanismen. Um eine Veränderung zu erreichen, brauchen wir Erfahrungen und neuronale Stimulationen. Bildung, Lernen, Fragen stellen, das ist wie eine Impfung, die unsere Abwehrkräfte steigert gegen Ignoranz. Die Welt gehört den Lernenden. Je mehr wir lernen, desto mehr erreichen wir im Leben. Was immer ihr erreichen wollt, Erfolg, Einkommen, Einfluss oder Anerkennung, verdreifacht eure Lernprozesse. Ob Hobby, Sport, ein neues Instrument, Sprache, besucht Seminare, nutzt Bildungsangebote, lest Bücher, E-Books, hört Hörbücher und Podcasts, nutzt YouTube-Angebote. Trainiert euer Gehirn durch Yoga, durch Meditation und kognitive Techniken. Lernen verändert die Sichtweise, eröffnet euch neue Blickwinkel und ermöglicht Perspektivenwechsel. Was ist Resilienz? Resilienz sind Stehaufprinzipien, die wir in der heutigen Zeit mit den vielfältigen Belastungssituationen benötigen, um einen achtsameren Umgang mit sich selbst zu entwickeln und gut für sich zu sorgen. Resilienz bedeutet Widerstandskraft und die Fähigkeit, sich anzupassen. Menschen mit einer dickeren Haut, resiliente Menschen, können Krisen leichter bewältigen. Auch unter Druck brechen sie nicht zusammen und erholen sich nach Krisen vergleichsweise schnell. Resilienz ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Physik kommt und meint die Elastizität eines Gegenstands. Wenn etwas verformt wird, dass er danach wieder in die ursprüngliche Form zurückkommt. Resilienz können wir auch trainieren und entwickeln. Es gibt zahlreiche wirklich einfache Übungen dafür und das ist ein Teil meiner Arbeit und meines Coachings. Sei es im Vortrag, im Workshop oder im Coaching. Wir kennen heute 7 Schlüssel der Resilienz. Der erste Schlüssel lautet Akzeptanz. Vorbei ist vorbei. Das Annehmen, was passiert ist, weil wir es nicht mehr rückgängig machen können, es ist Vergangenheit. Wir können unsere Vergangenheit und ihre Auswirkungen auf unser Leben nicht ungeschehen machen. Wir können jedoch unserem zukünftigen Leben eine neue Richtung geben. Akzeptieren, was geschehen ist und was die heutige Situation ist. Jede Veränderung kann als Chance gesehen werden, aus der man gestärkt und reicher an Erfahrung herauskommt. Der Raupe sieht man nicht an, dass sie ein zauberhafter Schmetterling wird. Martin Luther sagt einmal, wenn nicht geschieht, was ich will, geschieht, was besser ist für mich. Der zweite Schlüssel lautet Optimismus. Optimismus. Optimismus ist wie Pessimismus in erster Linie eine Geisteshaltung. Beide, der Optimist und der Pessimist, unterscheiden sich vor allem in der Art und Weise, wie sie sich die Welt und die Dinge, die sie umgeben, ansehen, worauf sie ihr Augenmerk richten. So sehen Pessimisten beim Anblick eines Schweizer Käses nur Löcher, während die Optimisten sich auf den Genuss desselbigen freuen. Pessimisten haben ein halbleeres Glas, Optimisten ein halbvolles. Pessimisten denken bei Sonnenschein an das schlechte Wetter, das bestimmt bald aufkommen wird, während sich Optimisten an den wärmen Sonnenstrahlen erfreuen. Alles, was wir dafür brauchen, was du dafür brauchst, ist Geduld und Übung. Geduld und Übung deshalb, weil unsere Angewohnheiten pessimistisch eingestellt sind. Sie sind sehr hartnäckig und du kannst ganz gezielt und bewusst trainieren, wenn du dich als Pessimist verbessern möchtest und eine optimistische Sicht zulegen möchtest. Vertraue darauf, dass es besser wird. Don't worry, be happy. Sei optimistisch. Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will, laut Henri Matisse. Der dritte Schlüssel heißt Selbstwirksamkeit. Unter Selbstwirksamkeit verstehen wir die Einstellung, die wir zu der Wirksamkeit unseres Handels haben. Das Vertrauen in die eigene Stärke und das eigene Leistungsvermögen ist ein wichtiges Merkmal von Resilienz. Achte auf deine eigenen Bedürfnisse. Gehe deinen eigenen Weg. Nur durch Übung und Ausdauer lernst du dich in deinen Gedanken dauerhaft rücksichtsvoller zu behandeln. Das ist der Anfang zum Aufbau einer gesunden Selbstwirksamkeit und Selbstachtung. Der Schutzfaktor des Individuums ist die Gabe, stolz auf sich zu sein. Selbstwirksamkeitsüberzeugung nennt Karl Günther Theobald von der Opferschutzorganisation Weißer Ring diese Gabe. Diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist das Gegenteil von Schicksalsgläubigkeit, erklärt der Psychotherapeut. Menschen, bei denen dieser Faktor stark ausgeprägt ist, haben das gute Gefühl, Situationen durch ihr Handeln positiv beeinflussen zu können. Wandelt mit den Füßen auf der Erde, mit den Herzen aber seid im Himmel. Don Bosco. Der vierte Schlüssel. Eigenverantwortung. Was verstehen wir unter Eigenverantwortung? Verlasse die Opferrolle. Achte auf dich und achte vor allem auf deine Leistungsgrenzen. Das ist Eigenverantwortung. Wie stark wir unter den Widrigkeiten und Ereignissen leiden und wie schnell wir uns aus der Opferrolle befreien können, hängt von uns und unseren Einstellungen zu den Ereignissen ab. Du hast die Macht, schlechte Gefühle abzuwehren oder zu überwinden, wenn du aufhörst, dich als Opfer anzusehen und die Verantwortung für dich, dein Leben und deine Gefühle übernimmst. Dass wir zum Opfer von Angriffen, Verletzungen, Enttäuschungen und Schmerzen werden, können wir nicht verhindern. Sehr wohl aber haben wir einen Einfluss darauf, wie wir auf Angriffe, Verletzungen, Enttäuschen und Schmerzen reagieren und wie sehr wir unter diesen leiden. Ich weiß nicht mehr, von wem folgendes Zitat stammt, aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist freiwillig. Wenn Menschen Unerfreuliches erleben, dann entscheidet ihre Einstellung dazu, ob und wie stark sie leiden. Unglücklich oder deprimiert ist derjenige, der sich als Opfer der Umstände oder des Schicksals ansieht und glaubt, seine schlechten Karten, sein Karma, seien für sein Unglück verantwortlich. Zufrieden ist derjenige, der glaubt, sein Schicksal selbst in die Hand nehmen zu können und trotz widriger Umstände seines Glückes Schmied zu sein. Glücklich und zufrieden sein heißt nicht, keine unerfreulichen und schmerzvollen Erfahrungen zu machen. Glücklich sein heißt vielmehr überzeugt zu sein, über die Kraft zu verfügen, das ändern und beeinflussen zu können, was einem widerfährt. Sein Leben in die Hand zu nehmen, das Beste aus dem zu machen, was einem widerfährt. Schau in den Spiegel. Wer dich da anschaut, der hat die Verantwortung für dein Leben und dein Tun. Der fünfte Schlüssel. Netzwerkorientierung. Was bedeutet das? Warte nicht so lange. Suche Unterstützung und Hilfe. Nimm auch Hilfe an. Netzwerkorientierung und Hilfe aus dem sozialen Umfeld. Gute soziale Kontakte mit Menschen, die dich aufbauen und positiv fördern. Diese sind für uns lebenswichtig. Sie schaffen einen nachhaltigen Schutzfaktor. Die wenigsten Menschen sind geborene Netzwerker. Als eher zurückhaltender Typ brauchst du dich nicht plötzlich in einen perfekten Netzwerker zu verwandeln. Doch du stärkst deine Resilienz enorm, wenn du flexibler in deinen Denkmustern und damit auch im Handeln wirst. Ich bin überzeugt, jeder darf sich Unterstützung holen und darf andere um Hilfe bitten. Baue dein Netzwerk und dein schützendes Kokon gezielt aus. Prüfe, wen du gerne dabei hättest. Spreche die Personen an und verabrede dich mit ihnen, die dir Gutes tun. Geh du in Vorleistung. Suche dir Mentoren, die dir wohlgesonnen sind. Sei gleichzeitig mutig, indem du Kritiker, Miesmacher, Nörgler aus deinem Netzwerk herauswirfst. Reduziere Kontakte, die dir nicht gut tun. Höre nicht länger anderen beim Jammern zu. Das tut deiner Seele nicht gut. Der Schutzfaktor der Familie ist wichtig. Der Mensch braucht eine Bezugsperson. Resiliente Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt wurden, suchten sich oft Ersatzeltern, wie etwa die Großeltern, Geschwister oder Nachbarn. Zum Schutzfaktor des Umfelds zählen Menschen außerhalb der Familie, auf die man sich verlassen kann, etwa der beste Freund oder ein guter Lehrer. Auch Religiosität und Spiritualität, Philosophie, kann diesen Schutzfaktor bilden. Der sechste Schlüssel heißt Lösungsorientierung. Werde aktiv und entdecke die Wünsche für dein Leben. Lösungsorientierung bedeutet, dass Probleme effizient gelöst werden können, ohne dass man die Ursachen kennen muss. Das heißt, Man konzentriert sich nicht auf die Probleme, sondern definiert korrespondierende Ziele, identifiziert die Gewinne aus der Zielerreichung, plant Schritte der Umsetzung, macht die verfügbaren Ressourcen bewusst und verstärkt positive Entwicklungen, die sich bereits abzeichnen. Menschen motivieren sich auf zwei verschiedene Arten. Sie gehen auf etwas zu, das heißt, sie suchen etwas, das sie gerne erreichen möchten, hinzu. Oder sie vermeiden etwas, das heißt, sie tun etwas, damit etwas Unangenehmes nicht eintritt. Weg von. Menschen, die sich auf etwas zubewegen, bleiben auf ihr Ziel konzentriert. Ihr Denken wird von den Zielen bestimmt, die sie erreichen wollen. Sie sind motiviert, etwas zu bekommen oder zu erreichen. Da sie sich vor allem auf Ziele konzentrieren, die sie erreichen wollen, können sie in der Regel gut mit Prioritäten umgehen. Sie schöpfen darüber hinaus Energie und Begeisterung aus ihren Zielen. Das heißt Lösungsorientierung. Gott, gebe mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gebe mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Konfuzius. Der siebte Schlüssel heißt Zukunftsorientierung. Im Gegensatz zu Tieren sind wir Menschen in der Lage, die Zukunft vorauszuplanen. Gut daran ist, dass wir uns Ziele setzen, uns zunächst gedanklich darauf vorbereiten und dann die Pläne in die Tat umsetzen können. Die beste Art, seine Zukunft vorherzusagen, ist die, sie selbst Tag für Tag zu gestalten. Werde zum Gestalter. Wenig hilfreich ist diese Fähigkeit, wenn wir uns darauf konzentrieren, uns Negatives auszumalen. Unter Zukunftsorientierung versteht man die Planung seiner Zukunft sowie zielstrebiges und tatkräftiges Handeln, um seine Pläne zu verwirklichen. Um seine Ziele zu erreichen, ist es sinnvoll, sogenannte SMART zu formulieren. Die Ziele geschickt, also SMART, zu definieren. Das S steht für spezifisch, M für messbar, A für angemessen, attraktiv, akzeptiert, R realistisch und T terminiert, SMART. Zukunftsorientierte Menschen planen die Zielerreichung, indem sie ihre Ziele in kurz-, mittel- und langfristige Ziele zerlegen und Teilschritte planen. Plane dein Leben, setze dir Ziele und realisiere diese. Konkretisiere deine Ziele nach dem SMART-Modell. Das ist Zukunftsorientiertheit. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Albert Einstein. Für jeden dieser sieben Resilienzschlüssel gibt es zahlreiche, relativ einfache Übungen, die man nutzen kann, um sich selbst zu steuern, dass man auf eine bestimmte Art, die einem auch gut tut, auf die Welt schaut und dann kommt es genau auf die Qualität an, dass man es einfach schafft, sich wieder gut auf die eigene Beine zu stellen, dass man nicht umfällt und auf keinen Fall liegen bleibt, sondern eben für die eigene innere Kraft sorgt. Darüber spreche ich in meinen Coachings und Reden. Es braucht dazu nicht nur gute Vorsätze, man braucht auch eine Umsetzungsstrategie und vor allem die Entscheidung, es zu tun. Was waren deine Vorsätze für dieses Jahr? Welche Träume hast du, die du in Realität umsetzen möchtest? Welche Prioritäten hast du dir gesetzt? Was ist wirklich wichtig? Wie zu jedem Jahr zu Silvester. Tick, tack, tick, tack. 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Der klassische Countdown zu Silvester. Dann erschüttern Titanböller, Superkanonenschläge mit Grums und Getöse die Nacht. Space Sound, Mistral und Golden Night Raketen erhellen den nächtlichen Himmel wie ein Kometensturm. Erstaunten Auges beobachten wir dann das imposante pyrotechnische Zauberwerk am Firmament. Jede Katze, jeder Hund sucht Zuflucht unter dem Sofa, in der untersten Ecke im Keller oder in der Badewanne. Das Jahr beginnt mit einem Schock und unsere Welt scheint außer Fassung. Wie ein Frühstücksei muss es erst einmal abgeschreckt werden. Mal ganz ehrlich, Vorsätze. Habt ihr es dieses Jahr wieder getan? Wer hat sich nicht geschworen, dass ab dem neuen Jahr so manches ändern würde, dass manches anders wird? Stimmt's? Wer möchtest du sein? Was wollt ihr machen? Paris? Den Eiffelturm sehen? In Bali am Strand tanzen? In einem Ashram in Indien meditieren? In Rio den Karneval erleben? Die Olympiade oder die Europameisterschaft? Gewinner bei Wer wird Millionär bei Günter Jauch werden? Überall weltweit nehmen sie Visa oder Mastercard. Wenn 2016 oder im kommenden Jahr oder im übernächsten Jahr alles möglich wäre, was würdet ihr machen? Wenn alles möglich wäre, was würdest du dir für dieses kommende Jahr wünschen? Wer möchtest du in diesem neuen Jahr sein? Leider ist es oft so mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr wie nach einem Startschuss. Alle warten, aber es folgt kein Rennen. Zu oft bleibt es bei Absichtserklärungen. Zündung, lauter Knall, die Wirkung verpufft, ein Blindgänger. Was waren die Top 10 der guten Vorsätze für das letzte Jahr? An erster Stelle steht Stress vermeiden oder abbauen. Gefolgt von mehr Zeit für Familie und Freunde, mehr bewegen, Sport, mehr Zeit für sich selbst, gesünder ernähren, abnehmen, sparsamer sein, weniger Fernsehen, weniger Alkohol trinken und an 10. Stelle immer noch das Rauchen aufgeben, obwohl in Deutschland rund 44.500 Menschen an Lungen- und Bronchialkrebs gestorben sind. Ist euch aufgefallen, dass die guten Vorsätze, ob im neuen Jahr oder zu unseren Projekten, Ideen und Träumen, in Wahrheit nur die bloße Akkumulation unserer Versäumnisse des letzten Jahres sind? All das, was wir nur allzu gerne nach vorne in die Zukunft verschieben, sind wir deshalb Pfeifenheinis? Was treibt uns innerlich an, damit wir mit Freude und Inspiration unsere Zukunft positiver gestalten? Die Evolution hat uns zumindest im Gehirn die biologische Voraussetzung für Veränderung geschaffen. Lernen, erkennen, verändern. Dafür sorgt die sogenannte Neuroplastizität des Gehirns. Wir müssen dafür nur unsere Synapsen geeignet stimulieren und kontinuierlich durch Erfahrungen kitzeln. Unser Gehirn ist das einzige Organ, was sich ständig erneuert, bis zum letzten Atemzug. Unser Gehirn braucht Inspiration-Doping. Dann ist es glücklich. Klingt gut, klingt schön, einfach und verlockend. Wie die Psychologen wissen, ist es sogar clever, sich ein markantes Datum zu suchen. So simpel ist der Mensch tatsächlich. Manchmal reicht ein rot im Kalender angestrichener Tag. Das ist etwas Besonderes. Das kann ein Ziel sein. Leider klappt das nicht immer und es bleibt beim Wünschen. Laut Erkenntnissen der Neurobiologie weiß man heute, warum das mit den Vorsätzen nicht immer klappt. Jede Abweichung vom Plan, vom Gewohnten, muss zunächst von unserem Gehirn abgesegnet werden. Dafür zuständig ist das sogenannte limbische System, sozusagen unser Lustzentrum. Das ist zuständig für Spaß und Wohlbefinden. Veränderungsexperten wissen, dass das Lustzentrum deutlich mehr Power hat und demzufolge auch einflussreicher ist als unsere Willenskraft. Vor einigen Jahren hörte ich eine bewegende Geschichte über das Schicksal eines jungen Mannes. Dieser Report hat viele Menschen bewegt und tief inspiriert. Die Geschichte handelt von einem jungen Mann namens Sam Burns. Er verstarb in der zweiten Januarwoche 2014 im Alter von 17 Jahren. Sam war ein Junge im Körper eines alten Mannes. Seine Krankheit heißt Progerie, eine extrem seltene Genkrankheit, unter der weltweit nur 250 bis 350 Menschen leiden. Und die Krankheit endet immer tödlich. Seine Geschichte ist eine sehr amerikanische Geschichte. Sie handelt von dem Pursuit of Happiness, dem Streben nach Glück. Das wurde als Rechtsanspruch in die US-Unabhängigkeitserklärung von 1776 festgeschrieben. Sam Burns rührt die Welt nach seinem Tod mit drei Tipps für das Glück. Erstens, akzeptiere, was du nicht tun kannst. Zweitens, umgib dich mit Leuten, mit denen du gerne zusammen bist. Drittens, schau nicht zurück, sondern immer nach vorn. Sam lebte und verkörperte bis zum Ende seines kurzen Lebens einen bedeutsamen Sinnspruch. Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das Streben nach Glück ist unser innerster Antrieb. Diese Kraft verändert die Welt. Das stellte der damalige Bundespräsident Horst Köhler in seiner Berliner Rede vom 1. Oktober 2007 in den Mittelpunkt. Was auch immer es ist, der Glaube an die Möglichkeit hilft, Berge zu versetzen. Woran auch immer ihr glaubt, Intuition, Schicksal, Leben, Karma, was auch immer. Diese Haltung hat mich nie enttäuscht. Sie hat mein Leben entscheidend geprägt. Und doch ist es manchmal mit unserem Leben und mit unseren Vorsätzen so wie mit einer Matroschka-Puppe, der Babuschka. Es gibt immer wieder neue Überraschungen. Vorsätze sind wie Aale, leicht zu fassen, aber schwer zu halten. So ist es auch mit unserem Glück. Wir können nichts erzwingen und dürfen Glück nicht abhängig machen vom Erreichen unserer Ziele. Glück ist immer da. Glück ist nicht etwas, dem man nachjagt. Es ist etwas, was man zulässt und was dann gedeiht. Es ist kein Zustand, den man versucht, wie ein Schmetterling zu fangen. So wie die Sterne auch bei Tageslicht immer scheinen. Sie sind immer da. So ist auch Glück immer da. In deinem Leben, in deinem Geist, zu jeder Zeit. Wenn man jeden Tag lebt, als wäre es der letzte, wird man irgendwann recht haben. Schaut jeden Morgen in den Spiegel und fragt euch, wenn heute euer letzter Tag wäre, würdet ihr dann tun wollen, was ihr heute tun werdet? Henri Matisse, ein französischer Maler, sagt einmal: Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Carpe diem, nutze den Moment. Sei im Hier und Jetzt, sagt Ja zum Feuerwerk der Inspiration und dem Blütenteppich des Lebens. Wenn wir eine Frage haben und ein Stoßgebet zum Himmel senden und wenn wir auf die Antwort auf ein Gebet warten, ist es so, als wenn wir auf eine Antwort von einer kommunalen Verwaltungsstelle warten. Es gibt in der staatlichen Administration vielerlei Geschäftsstellen, Sekretariate und Amtsstuben. Jeder von uns weiß, was er zur Erledigung bürokratischer Prozesse zu machen hat. Und an wen wir uns wenden müssen. Geht es um Steuern, wenden wir uns ans Finanzamt. Geht es um unser Auto, wenden wir uns an die Kfz-Stelle oder an den TÜV. Um eine Passverlängerung zu bekommen, an das Ordnungsamt im Rathaus. Von der entsprechenden Stelle erhalten wir dann eine Antwort auf unsere Fragen und Belange. Wenn wir aber unser Gebet wie einen Brief in einen Briefkasten werfen, ohne Postanschrift, und in dem Schreiben auch kein Empfänger steht, von woher soll dann die Hilfe kommen? Regierung, helfen Sie mir. Regierung, helfen Sie mir. Regierung, helfen Sie mir. Regierung, das ist nicht ausreichend. Nur weil jemand schriftlich einfordert, dass die Regierung helfen soll, erhält niemand Hilfe. Bist du tatsächlich davon überzeugt, dass du irgendwann einmal Hilfe von der Regierung bekommst? Wie sollte das passieren? Es gibt für jedes Antragsverfahren eine korrekte Adresse, eine korrekte Vorgehensweise und einen definierten Verwaltungsprozess. Den müssen wir kennen, damit ein Antrag auch bei der richtigen Stelle ankommt und bearbeitet wird. Wenn wir jemanden von der höchsten Stelle erreichen wollen, der uns Antwort auf unsere Fragen gibt, dann ist es besser, direkt an der Tür zu klopfen. Wir klopfen an die Tür Gottes und bringen unser Bewusstsein auf diese allgegenwärtige Ebene des Lebens, des Seins. Dieser Bereich ist gewaltig und in höchstem Maße machtvoll. Er umfasst das gesamte Feld der Schöpfung. Von dieser enormen Schöpfungsebene aus klopfen wir dann an die Tür und unsere Fragen werden präzise beantwortet. Wenn wir eine Bestellung beim Universum abgeben, kommt es darauf an, dass wir diese allgegenwärtige Ebene des Lebens lebendig haben. Mit diesem Wissen wird es auch möglich sein, den Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens entgegenzutreten und auch, dass unsere Bestellungen, die wir abgegeben haben, an uns ausgeliefert werden. Erst seit wir uns von der unendlichen Ebene des Lebens getrennt haben und vergessen haben, die korrekten Maßnahmen und Mechanismen für unser Gedeihen zu nutzen, sind wir gefangen in den Wirkungen unseres Karmas. Es ist mein Bedürfnis, die Dinge, die ich gelernt habe, zu teilen und darüber zu sprechen. Das ist Teil meines Lebens. Dafür wurde ich geboren und ausgebildet. Heute bin ich hier, weil ihr hier seid. Das ist etwas ganz Besonderes. Ihr seid etwas Besonderes. Jeder von uns begegnet im Leben vielen tausend Menschen, aber es sind ausgesprochen originelle Menschen mit Seltenheitswert, die sich hier zusammenfinden oder die wir heutzutage mehr und mehr finden können. Schauen wir uns einfach einmal in der realen Welt etwas genauer um. Bemühe dich im Sinne des Netzwerkgedankens ein wenig. Ich freue mich, dass du dabei bist. Jeder Mensch, dem wir in diesem Leben begegnen, hat eine besondere, wundervolle Gabe und weiß etwas, was du vielleicht nicht weißt. Vergessen wir das niemals. Und jeder Einzelne hier weiß etwas ganz Außergewöhnliches, was er den anderen mitteilen möchte. Und deshalb sind wir hier, um das herauszufinden und von anderen Wunderbares zu lernen. Diese Bereitschaft zu lernen ist ein hohes Gut, was du hast und macht dich zu einer herausragenden Persönlichkeit. Du und ich, wir unterscheiden uns nicht grundsätzlich von einem Tropfen Wasser. Überhaupt nicht, denn wir haben sogar Parallelen. Als kleiner individueller Tropfen strebt unser ganzes Leben nach dem unendlichen Ozean. Wenn wir dann den Ozean entdecken, stellen wir alle fest, dass wir selbst der Ozean sind. Mehr als nur eine Ansammlung von Wassertropfen. Du und ich, wir unterscheiden uns auch nicht grundsätzlich von einer Rose. Nein, auch hier gibt es Parallelen. So wie eine Rose einzigartig in Farbe, ihrem Blattwerk oder ihrer Anzahl von Dornen ist, so einzigartig ist jeder von uns. Weißt du, was dich speziell und einzigartig macht? Die Antwort darauf kann schwierig sein. Das Bewusstsein über unsere Einzigartigkeit kann getrübt werden, weil es Momente im Leben gibt, in denen wir erleben, wie uns das Leben auf sonderbare Art und Weise unsere Blütenblätter schädigt, uns in Stücke zerreißt, uns wegwirft oder missachtet. Wir hadern dann mit unserem Schicksal, wissen nicht mehr weiter, verlieren den Blick für den Ausweg, für die Lösung. Wir sind uns dann unseren Stärken nicht mehr bewusst und liefern damit den Nährboden für Mangel oder gar Opferbewusstsein. Ich weiß, was es bedeutet, hart zu arbeiten, für ein Ziel, das erreicht sein will, für einen Beitrag, für eine Mission, für einen Lebenstraum, der etabliert sein will, für ein Ideal, das gelebt werden will. Ich habe selbst erfahren, was es bedeutet, sich mit der eigenen Einzigartigkeit oft wie eine unbequeme Minderheit zu fühlen. Gibt man deshalb seinen Lebenstraum, seine Ziele oder Ideale auf? Geben wir im Leben gleich auf, weil wir uns einmal an eine Rose stechen? Nein, das, was es zu erleben, zu erfahren und auch zu ertragen gibt, reichert unser Lebensziel nur an und konkretisiert es im Idealfall. Auch heute noch bin ich Träumer und Visionär, der ich immer war, als Redner, Glücks- bzw. Charisma-Coach, als Lehrer und damit Veränderer kann ich auch deinen Träumen und Visionen auf die Sprünge helfen. Der Schwerpunkt meines Wirkens liegt auf drei Aufgabenstellungen, welche die Herausforderungen der heutigen Zeit für die Gesellschaft am Arbeitsplatz und in der Familie beinhalten. Erstens Werteorientierung. Zweitens gesellschaftliche Veränderung und drittens interkulturelle Kommunikation. Ich biete themenspezifische Reden an, abgestimmt auf die Bedürfnisse und Zielsetzungen meiner Auftraggeber. Welche Themenbereiche decke ich darüber hinaus mit meinen Redebeiträgen ab? Dazu habe ich fünf Beispiele. Erstens Inspiration, Motivation und Selbstbestimmung. Es ist die naturgegebene Begeisterung des Menschen, seine innere Antriebe zu stärken und seine Träume zu verwirklichen. Inspiration sowie Motivation können von außen an uns herangetragen werden. Um unsere persönlichen Ziele zu erreichen, sollten wir aber auf unsere innere Inspiration und eigene Motivation vertrauen. Die echte Motivation kommt immer aus dem Selbst, was wiederum Voraussetzung ist, um Selbstverantwortung zu übernehmen. Durch authentisches Auftreten, Sprechen für seine Visionen begeistern zu können, all das geht mit einem starken Charisma einher. Charisma zu haben, die Kunst des Redens als Ganzes, Begeisterung zu teilen, mitzuteilen, zu motivieren, Visionen zu kreieren und in den Köpfen der Zuhörer Bilder zu schaffen, das ist ein elementarer Bestandteil meines Wirkens. Zweitens. Zukunft, Trends, Zeitqualität. Gesellschaftliche Veränderungen folgen den Rhythmen des Universums. Sie sind in den alten Zeitepochen beschrieben und doch stellen sie beinahe jede Generation vor neue Aufgaben, an welchen wir wachsen und uns laufend neu ausrichten können. Mit der Umsetzung von achtsamer und gewaltfreier Kommunikation können wir unsere Gesellschaft nachhaltig dazu bewegen, den auf uns zurollenden Herausforderungen entgegenzutreten und für unsere inneren Werte einzustehen. Wir können lernen, mit Veränderungen umzugehen, lernen, flexibler zu sein und uns positiv auf die globalen Herausforderungen einzustellen. Ganz egal, ob wirtschaftlich, sozial, politisch, kulturell oder interkulturell. Drittens, Gesundheit, Work-Life-Balance und Resilienz. Das sind meist ganz einfache und doch bedeutende Dinge. Unser inneres Wohlbefinden, unsere Gesundheit und Widerstandskraft. Wie gehe ich mit Stress, meinen Gefühlen und meinem Körper um? Wie sieht meine Lebensplanung aus und die meiner Familie? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist mein Beruf meine Berufung? Zu deiner ganz individuellen Situation kann ich auf der Grundlage von altem, geheimen Wissen und Methoden deine ganz persönlichen Antworten auf Lebensfragen finden und beantworten, denn diese tragen wir in uns. Viertens, Kultur und Interkulturalität. Meine mehrjährigen Aufenthalte zu Studienzwecken in Indien haben mich in die tiefen Kenntnisse der indischen und vedischen Kultur- und Yoga-Wissenschaft blicken lassen. Aus diesem alten Wissen schöpfe ich wesentliche Erkenntnisse, Zusammenhänge und Werte. Angepasst an heutige Gesellschaftsformen vermittle ich dieses Wissen und meine Erfahrungen. Fünftens, Weisheit mit Sinngehalt. Basierend auf der alten vedischen Kultur, der Philosophie, der Ayurveda-Medizin, Ernährung und Astronomie habe ich mich unter anderem auch in der vedischen Kosmologie vertieft. Mit Witz und Amor bringe ich Weisheit mit Sinngehalt vor, aus einem etwas anderen Blickwinkel, immer mit dem Ziel, unsere inneren Lebensvisionen zu finden und damit unsere eigenen Wege gehen zu können. Ich helfe dir in der Rolle des Redners, des Lehrers oder Coaches, deinen Weg zu gehen, die Fähigkeiten und verborgenen Potenziale, die in dir schlummern, zu finden und zu entwickeln. Es ist jetzt an der Zeit, selbstbewusst und gestärkt neue Wege zu finden und zu gehen. Das heißt, auch bewährte, aber auch ausgetrampelte Pfade zu verlassen. Ich versichere dir, ein spannendes, bereicherndes Abenteuer zu erleben, bei dem ich dein vertrauter und erfahrener Begleiter und Lotse bin. Es liegt an deiner Motivation, das zu tun und manchmal auch bewährte, aber auch ausgetrampelte Pfade zu verlassen. Dann ist Wachstum möglich. Alles Gute!